In Johannes 20, in den Versen 19 bis 23, lesen wir das Wort Gottes für diesen Pfingstmontag. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir wollen beten. Lebendiger, heiliger, ewiger Gott und Vater in Jesus Christus, dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, dürfen wir in deine Gegenwart treten und danken auch an diesem Morgen zuallererst für das Vorrecht, hier so zusammen sein zu können. Danken dir, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danken dir, dass wir deinen Namen nennen dürfen, dass wir singen, dass wir beten können und dass wir Worte von dir hören dürfen. Worte des Lebens, Worte aus der Ewigkeit, Worte, die gelten, die bleiben, die von dir sind. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für das Vorrecht, zum Glauben kommen zu dürfen. Wir danken dir dafür, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt und dass dein Geist auch an diesem Tag in uns regiert, in uns präsent ist, in uns wirkt. Und wir bitten dich um diese Herrschaft, um diese Regentschaft deines Geistes, auch in uns, auch an diesem Ort, auch an diesem Tag. Und dein Geist ist es auch, der Worte verständlich macht, der Worte lebendig macht, der die Worte der Bibel immer und immer wieder neu in unser Leben, in unseren Alltag hinein transponiert und uns sie verständlich macht. Bitte, Herr, gib das auch heute Morgen, dass im Reden und im Hören dein Geist unter uns wirksam ist. Und dann gib deine Bewahrung und deinen Schutz und deinen Frieden, auch besonders hier an diesem Ort. Wir unterstellen uns dir, hoffen auf dich, und nennen immer und immer wieder mit vielen anderen, die an dich glauben, unser großes Anliegen in der aktuellen Lage, dass du dich erbarmst, dass du hilfst, dass du den Weg weist und dass du uns auch ganz persönlich deine Spur zeigst, die wir zu gehen haben. Danke für deine Freundlichkeit. Danke für deine Güte. Danke für deine Macht, deine Weisheit und deine Treue und Verlässlichkeit. Alles, was du dir vorgenommen hast, das wirst du tun. Wir beten dich an, wir preisen dich, unseren Gott. Amen.
Es wird Sie nicht überraschen, dass wir heute Morgen noch einmal das Thema des Heiligen Geistes haben. Dieses Thema wird uns noch einige Wochen begleiten und wir werden uns immer wieder von verschiedenen Seiten mit diesem Thema beschäftigen, denn der Heilige Geist ist nicht ein Randthema für die Gemeinde, auch nicht ein Streit- oder ein Reizthema, sondern ein Kernthema für die Gemeinde Jesu. Und der Text, den wir heute Morgen gelesen haben, Johannes 20, das ist noch einmal eine Rückblende an den Abend des ersten Tages der Woche. Gemeint ist natürlich der Tag der Auferstehung, nämlich Ostern, der erste Ostersonntag der Geschichte an diesem ersten Abend. Und wir haben von diesem ersten Abend zwei verschiedene Varianten. Die Langversion ist Lukas 24 und die Kurzversion ist Johannes 20. Lukas ist der, der in einer akribischen Weise diesen Ablauf des Tages und des Abends beschreibt, weil er wissen will, wie es im Detail zugegangen ist. Wie ist der Tag verlaufen? Was geschah um diesen Tag, also um die Gemeinde, um die Jünger herum? In Jerusalem herrschte ja immer noch eine Art Ausnahmezustand. Das Passafest war weitgehend vorüber. Viele Tausende, wenn nicht zigtausende von Pilgern waren immer noch in der Stadt. Es waren nicht nur friedliche Pilger, es waren auch andere darunter. Es gab eine ganze Reihe von Freiheitskämpfern, Revolutionären, religiösen Splittergruppen, Aufständische wie etwa Barabbas, den wir mit Namen kennen, oder die beiden, die mit Jesus neben ihm gekreuzigt worden sind. Das waren ja keine harmlosen Kleinkriminelle, sondern das waren eben solche Gestalten, die wirklich auch Unruhe gestiftet haben. Und dann verstehen wir, warum die Behörden, die Polizei, die Soldaten immer noch in Alarmbereitschaft waren. Da muss ich Ihnen gar nicht so viele Bilder vor Augen stellen. Da müssen Sie nur mal die Nachrichten angucken in diesen Tagen aus anderen Orten. Dann wissen Sie, wie das ungefähr ausgesehen haben mag. Wenn die Stimmung kippt, wenn die Steine fliegen, wenn Menschen aufeinander losgehen, wenn die Massen, wenn der Volkszorn hochkocht, das zeigt ein wenig die Stimmung von diesem Abend am ersten Tag der Woche. Verstehen wir auch, warum sich die Jünger in einem Haus in Jerusalem verbarrikadiert haben? Wie es hier heißt, aus Angst vor den Juden. Da konnte man wirklich Angst bekommen vor dem, was an diesen Tagen geschah. Das waren diese 11 Jünger, die noch übrig geblieben waren, und noch ein paar andere, die für sich noch einmal ganz andere Probleme hatten als die um sie herum in dieser Stadt. Nämlich, am Morgen war angeblich das Grab Jesu leer gewesen. Ein paar Frauen sprachen von verwirrenden Begegnungen, von zwei Engeln, von zwei strahlenden Gestalten, die sie gesehen haben. Maria glaubte, Jesus gesehen zu haben. Sie ist selber nicht ganz sicher, war es der Gärtner, war es Jesus, war es irgendetwas sonst. Es war für sie kaum zu formulieren, was da geschehen war. Dann waren da die zwei Jünger, denen Jesus vor Emmaus begegnet war. Auch sie haben Jesus nicht gleich erkannt, sondern erst im Nachhinein ging es ihnen auf. Also selbst wenn wir das heute lesen, haben wir den Eindruck, da ist vieles sehr, sehr rätselhaft und ein bisschen verwirrend. Wem oder was soll man da eigentlich glauben? Und dann verstehen wir umso mehr diesen Aufruhr in der Stadt, diese Aufregung, auch für die 11 Jünger und denen, die dabei gewesen sind. Die Behörden hatten schon verbreitet, dass die Jünger den Leichnam Jesu ganz schlicht und einfach geklaut haben. Sie haben ihn gestohlen, sie haben ihn versteckt. Die haben auch schon gemerkt, das Grab war leer, da ist keiner mehr, und mussten nun irgendwie erklären, was ist denn da eigentlich geschehen? Das war der erste Tag der Auferstehung Jesu. Und wenn wir diese 11 Jünger sehen, dann stellen wir fest, da ist noch nichts mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Da ist noch keine Hurra-Stimmung, alles geht weiter oder es geht irgendwie voran, sondern da war einfach nur Panikstimmung, Untergangsstimmung, Angst vor den Juden, Angst, dass die römischen Behörden so eine Art Säuberungsaktion starten könnten. Das schwang alles an diesem Tag, an diesem Abend mit unter den Jüngern. Und mitten hinein in diese Situation heißt es plötzlich, da trat Jesus mitten unter sie. Auch das reicht noch nicht. Auch sein Friedensgruß, das ist ja ganz banal formuliert, das ist natürlich kein Friedensgruß, das ist eine machtvolle Ansage Jesu. Friede sei mit euch. Aber auch dieser sogenannte Friedensgruß löst noch nicht das bei ihnen aus, keine Begeisterung, kein Aufwachen, sondern das, was Lukas da beschreibt, würde man eher sagen, sie schrien vor Angst. Das steht nicht da, dass sie vor Angst geschrien haben, aber dass sie Angst hatten, dass sie Panik hatten in diesen Augenblicken. Sie glaubten an ein Phantasma, an ein Gespenst, irgendetwas, was sie nicht erklären konnten. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, alles Mögliche hätte man sagen können, aber nicht, dass Jesus vor ihnen gestanden hatte. So etwa beschreibt der Evangelist Lukas die Stimmung und die Seelenlage an diesem ersten Abend, als die Jünger an ihrem Ort, in diesem Haus, in dieser Wohnung zusammen sind. Unterm Strich müssen wir sagen, schön war das nicht. Dieser erste Ostersonntag der Geschichte, das war alles andere als schön, was die Jünger da erlebt haben. Und jetzt Johannes 20, der diese Szene viele Jahre später erst beschreibt und der sich nicht mehr für die Seelenlage der damaligen 11 Jünger interessiert, sondern der so ziemlich am Ende seines Lebens das Wesentliche beschreibt. Und wir müssen uns vorstellen, Johannes auf der Insel Patmos, er macht ja keinen Urlaub, sondern er ist verbannt. Und auf Patmos gibt es keinen Schreibwarenladen. Das mag ihm ein bisschen sonderbar erscheinen, aber das ist tatsächlich ein Problem. Denn jemand wie Johannes, der so viel zu sagen hat, in seiner Einsamkeit, der so viel zu schreiben hat, der geht natürlich sehr, sehr sorgsam um mit dem, was sein ganzer Reichtum ist, nämlich Papyrus. Der kann nicht einfach in einen Laden gehen und sagen, ich hätte mal gern 500 Blatt oder gleich einen ganzen Packen davon, sondern der geht sorgfältig mit diesem Rohstoff um. Da ist ja nicht nur sein Evangelium, da sind auch die drei Briefe, da ist die Offenbarung des Johannes. Das muss erst einmal alles irgendwie geschrieben, zu Papier gebracht werden. Und zwar so, dass alles draufpasst. So, dass alles festgehalten ist, auch für die Jahrhunderte oder wir müssen sagen, für die Jahrtausende danach. Sein Testament, was ist der Kern dessen, was wir zu bewahren, was wir zu halten haben, was gilt für die Gemeinde, was gilt für die nächsten mindestens 2000 Jahre der Kirchengeschichte. Und das ist schon genial, wie er das beschreibt. Das, was zu sagen ist. Die Jünger haben sich verbarrikadiert, das ist das eine, die Türen sind verschlossen, also wirklich verriegelt und verrammelt, da kommt keiner raus und keiner rein. Das beschreibt Johannes sehr, sehr eindeutig. Da kam Jesus mitten unter sie. Das ist für alle Zeiten etwas ganz Entscheidendes. Da, wo er eigentlich gar nicht sein kann, da tritt er mitten unter sie und ist plötzlich gegenwärtig. Da kommt Jesus und er kommt eben nicht von außen durch die verschlossene Tür. Dann hätte er es anders beschrieben, hätte er die verschlossene Tür gar nicht erwähnt wahrscheinlich. Er kommt eben nicht durch die verschlossene Tür, sondern es heißt nur, dass er plötzlich mitten unter sie trat, dass er sich in einem Augenblick vor ihren Augen geoffenbart hat. Er kam nicht von irgendwo her und er ging anschließend auch nicht irgendwo anders hin, sondern er tauchte auf, er war da und dann war er auch wieder nicht da. Das kennen wir schon von der Himmelfahrt Jesu. Vor den Augen der Jünger wurde er weggenommen. Hier das Gegenteil. Vor den Augen der Jünger ist er plötzlich gegenwärtig vor ihren Augen offenbar, trotz verschlossener Türen. Ich finde das so schön, was in Hebräerbrief beschrieben ist, in Kapitel 10, extra für uns, nämlich von Vers 19 an, da heißt es, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg, und da kommt eine Formulierung, durch den Vorhang. Ja, wir denken sofort an den Vorhang im Tempel, im Allerheiligsten. Aber noch viel mehr, warum denn ein Vorhang, den lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Vorhang heißt doch auch, da ist gar keine Trennung. Da ist keine Distanz, da ist kein langer Weg, den wir gehen müssten, kein langer Weg, den wir erst einmal suchen müssen, um zu sehen, wo begegnen wir ihm denn? Wie weit ist der Weg, um zu Jesus zu kommen? Und da können wir hier sagen, da ist nur eine hauchdünne Wand. Eine hauchdünne Wand. So nah ist er uns gekommen, dass er so in unser Leben hineintreten kann. Keine Trennung, keine Gestalt. Da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht, Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Und ist beim zweiten Mal, haben Sie es langsam verstanden? Wenn wir dann nochmal zurücksehen auf Lukas 24, dann merken wir, das dauert noch ein wenig länger, bis Sie verstanden haben. Da braucht es noch ein wenig Erklärungen. Auch dieser Gruß, Friede sei mit euch, scheint sie noch nicht aus dieser Schockstarre zu lösen, in der sie sich befanden, sondern erst als er ihnen die Hände und die Seite zeigt, bei ihnen ankommen. Und wieder ist es Lukas, der beschreibt, wie fassungslos sie in diesem Augenblick waren. Das sieht man bei Johannes eher nicht. Das spart er sich auf. Warum, erfahren wir hier nicht, aber dass sie fassungslos vor Freude waren. Lukas sagt sogar, sie konnten nicht glauben vor Freude. Sie konnten es nicht fassen vor Freude. Das musste erst mal durchrattern durch ihre grauen Zellen, bis da irgendetwas angekommen ist und sie sich nicht nur freuen, ihn zu sehen, sondern sie endlich begreifen können und fassen können, was da vor ihren Augen jetzt geschehen ist. Fassungslos vor Freude und von einem Moment zum anderen bricht dann dieser Riesenjubel durch, aus der Schockstarre in einen großen Jubel, außer sich vor Freude, schreibt Lukas. Da würde ich sagen, so geht Befreiung. So geht Befreiung. Zumindest können wir sagen, so könnte Befreiung gehen in einem Augenblick, wenn Jesus ins Leben eines Menschen tritt und dieser Mensch das erfassen kann. Wer Jesus ist, was Jesus tut, wie groß sein Heil in unserem Leben werden kann, wenn man versteht, wenn man doch verstehen könnte, wenn man selbst erkennt, sozusagen mit eigenen Augen sehen kann, wie wir es ja manchmal sagen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen, wenn wir sagen können, er ist mir begegnet. Ja, die Jünger, auch Johannes hat es ja ganz am Anfang seines Evangeliums schon gesagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Dieses Thema kommt immer wieder durch bei ihm. Mit eigenen Augen gesehen und wir uns vorstellen können, was es für ein Augenblick gewesen sein muss, als sie gesehen haben, jetzt endlich Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Szene noch ein wenig vor Augen zu behalten, ist ganz gut für uns. Auch wenn Johannes da sehr nüchtern zu sein scheint und es nur heißt bei ihm, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Das reißt einen jetzt noch nicht so mit. Da wurden die Jünger froh. Punkt. Das ist nicht so gewaltig. Da würden wir ein wenig mehr erwarten. Aber ganz so nüchtern ist auch Johannes nicht, sondern da würde ich sagen, das ist die typische Nüchternheit einer deutschen Bibelübersetzung. Da wird aber auch alles rausgestrichen, was nur an eine emotionale Lage erinnern könnte. Bloß nicht emotional werden, bloß keine Stimmung aufkommen lassen, bloß nicht unsachlich werden, sondern immer schön theologisch korrekt. Gilt übrigens bis heute bei den Theologen, immer theologisch korrekt. Keine Stimmung. Mir hat mal einer gesagt nach einer Predigt, uns interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen nicht. Ich hatte irgendwas erzählt von mir in der Predigt. Und sie meinten, das hat hier gar nichts zu suchen. Nur der reine Text, nur das reine Wort ist ja auch nicht ganz falsch. Da würden Sie mit Luther eins sein, der sagt, das Wort und sonst nichts. Aber natürlich auch das Zeugnis, das, was wir erfahren haben, das wir erlebt haben, dass da auch ganz viel Emotionales damit verbunden ist, dass wir erfüllt sind, außer sich vor Freude, hat Lukas beschrieben. Dass wir zum Freuen nicht in den Keller gehen müssen, auch im Glauben nicht. Dass man das auch sehen darf, dass da irgendetwas an uns geschehen ist, was uns beeindruckt, was uns mitreißt, was uns treibt. Was vielleicht nicht nur schön ist, da kommen wir noch drauf. So manches ist auch gar nicht so schön, wenn wir so erfasst werden von dem, was hier geschieht. Nun können wir ja sagen, die waren auch wirklich im Vorteil, denn sie haben Jesus gesehen. Das ist das, was ich schon häufig gehört habe, sie wahrscheinlich auch. Anders als die Jünger haben wir ihn eben nicht gesehen. Geht ja leider nicht. Die 2000 Jahre, die wirklich dazwischen sind, die sind wirklich ein garstiger Graben, wie es Luther an anderer Stelle sagt. Wer dabei war, war im Vorteil. Und manche drehen das um und sagen, wenn wir ihn so gesehen hätten, dann wäre alles ganz, ganz anders. Wenn wir ihn so gesehen haben würden, dann wäre das auch nicht so schwierig mit dem Glauben. Dann wäre das alles viel, viel einfacher. Mit eigenen Augen sehen, das Nachvollziehen, diese Begeisterung selbst erleben durch den Anblick des auferstandenen Jesus. Die Argumente kennen wir alle. Wir kennen auch das von Thomas, der direkt im Anschluss auftaucht in Johannes 20. Und Johannes beschreibt das tatsächlich sehr ausführlich, wohl weil er gedacht hat, daran werden sie noch lange hängen und damit nicht fertig werden. Die ganzen Generationen, die danach kommen, nämlich diese Haltung von Johannes, dem Zwilling, dem Zweifler, interessante Beschreibung, könnte auch sagen, gespaltene Persönlichkeit, er weiß nie genau, was er will. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und er beschreibt das, als sei es ein Naturgesetz. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch nicht glauben. Und viele berufen sich darauf und sagen, das ist unser Problem, weil wir seine Hände nicht sehen, unsere Finger nicht in die Wundmale legen können, seine Seite nicht gesehen haben, die zerstochen war. Wie soll man denn da glauben? Ja, und wir kennen das von uns selber. Warum das so wichtig ist, wenn Jesus sagt, es gibt einen Glauben, der ist viel, viel besser. Viel größer, viel stärker, viel klarer, ein Glauben, der unabhängig ist von dem, was wir mit Augen sehen können. Was wir, müssen wir sagen, nur mit unseren Augen sehen können. Ein Glauben, von dem Jesus sagt, wirklich selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und ganz sicher meint er damit nicht, wer naiv genug ist, das gibt es ja auch. Es gibt ja Menschen, die sind so aufgewachsen in einer frommen Umgebung, die haben nie etwas anderes gehört, nie etwas anderes erlebt und die einfach sagen, ich glaube das einfach. Ja, was der Pastor sagt oder der Lehrer sagt oder der Vater gesagt hat, das glaube ich einfach. Das ist ja nicht gemeint. Nicht glauben ohne Denken. Nicht glauben, ohne zu wissen, wovon hier die Rede ist und was wir glauben sollen und glauben dürfen. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern dass es ja darum geht, dass die Kirchengeschichte nicht zu Ende sein darf, wenn einmal der alte Johannes endgültig die Augen schließt und damit der letzte Augenzeuge nicht mehr da ist. Wie geht's denn dann weiter? Die nächsten 100, 200, 2000 Jahre. Was geschieht dann mit dem Glauben? Hat er Jesus gefragt, meinst du, wenn der Menschensohn wiederkommt, er wird noch Glauben finden auf Erden? Da klingt das ja an, diese Sorge. Könnte es sein, dass das alles sich irgendwie verläuft, so verplempert und irgendwann ist nichts mehr da? Sollte das geschehen? Im Hinterkopf haben wir natürlich schon den Gedanken, das kann überhaupt nicht sein. Also auch wir heute, wenn wir hier manchmal stehen oder sitzen und denken, der Glaube, der verliert sich so langsam, das wird immer dünner, immer dürftiger. Sollte es so sein, dass am Ende gar kein Glaube mehr da ist? Auch in unserem Land am Ende kein Glaube mehr da sein sollte? Ich glaube auch, dass wir sagen dürfen, ganz sicher nicht. Es wird immer noch eine Gemeinde Jesu da sein. Es wird immer noch Menschen geben, die an Jesus Christus glauben. Immer noch Menschen, die er festhält. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das hört nicht auf. Das Geheimnis des Wortes, das haben wir vor einigen Tagen gelesen in Johannes 17. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das wollen wir noch einmal sehen. Was ist das für ein Wort und was ist das mit diesem Wort? Noch einmal Lukas 24 in der ausführlichen Version, wo das beschrieben wird. Jesus aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da würden die meisten schon ausscheren und sagen, Gesetz, das ist sowieso tödlich, der Buchstabe, der tötet, damit geben wir uns gar nichts ab. Ganze Kreise und theologische Richtungen würden das so sagen. Gesetz ist passé, Gesetz brauchen wir nicht. Lukas 24 sagt was ganz anderes. Kommen wir zu den Propheten, da würden sie sagen, das kann man sowieso nicht für bare Münze nehmen, das ist auch viel zu kompliziert, viel zu anstrengend. Gehen wir zu den Psalmen, da könnte man sagen, das ist was für Alte und Kranke, die sollen die Psalmen lesen. Jesus sagt, da heißt es, da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift, nämlich das Gesetz, die Propheten und die Psalmen verstanden. Er öffnete ihnen das Verständnis. Und das heißt für uns, die Schrift, das Wort, ist nicht von Natur aus geöffnet. Wir können zwar die ganze Bibel lesen, so wie ein normales Buch. Wir können sie aufschlagen. Wir können darin blättern. Wir können am Anfang anfangen, bis zum Ende durchlesen. Und es wird zunächst nur ein Buch sein für uns. Wenn es nicht dazu kommt, da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Man kann die Bibel so oder so lesen. Man kann sie lesen als ein interessantes Buch. Man kann sie lesen in einer sehr kritischen Haltung. Man wird auf sehr schwierige Stellen stoßen. Man wird auch schöne Texte entdecken. Ganz vieles an verschiedenen Texten und Worten. Man könnte sich an den vielen angeblichen Widersprüchen der Bibel abarbeiten. Das ist immer das Erste, was uns gesagt wird. Diese Widersprüche der Bibel. Man kann auch Theologie studieren. Man kann selbst, das sage ich ganz bewusst, zum Lehrer der Theologie werden, ohne dass einem das Verständnis der Schrift geöffnet ist, ohne dass man versteht, was hier geschrieben ist. Nur wenn er uns das Wort aufschließt, wenn es uns geöffnet wird, dann sehen wir ihn. Denn die ganze Schrift, da geht es nur um einen. Es geht nur um den einen Namen. Es geht immer nur um Jesus. Und wir sehen ihn nur dann, wenn uns einer die Schrift öffnet. Und das machen nicht wir. Wenn Sie das jetzt gedacht haben, dass wir das hier tun, dass ich Ihnen die Schrift öffnen kann, kann ich nicht. Das ist ein anderer, der uns die Schrift öffnet. Aber wenn das geschieht, dann sehen wir viel mehr als nur das, was als menschliche Gestalt vor uns stehen könnte. Dann sehen wir den ganzen Jesus. Dann sehen wir den ewigen Jesus. Dann sehen wir das Geheimnis Jesu, das in dieser Person verborgen ist. Paulus sagt in Kolosser 2, dann sehen wir das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Eben verborgen. Es muss uns geöffnet werden, sonst sehen wir es nicht. Oder Epheser 1, das ist ja ein Text, den ich Ihnen häufig zumute oder Ihnen lese, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und plötzlich sehen wir Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, alles ist hier enthalten, alles gehört da hinein. Da öffnete er ihnen die Schrift, das Verständnis, das Wort, und sie erkannten, allein durch den Geist, allein durch den Geist. Darum reden wir wochenlang in unseren Predigten immer wieder vom Geist. Durch diesen Geist wird das Wort lebendig. Ich könnte Ihnen auch Geschichten erzählen. Ich könnte Ihnen auch schöne Geschichten erzählen. Ich könnte Ihnen auch berührende Geschichten erzählen, wo Sie den Eindruck haben, da sind wir heute richtig berührt worden. Dann hätte ich Sie irgendwie berührt oder was auch immer ich da gemacht hätte. Aber das wäre nicht öffnen durch den Heiligen Geist. Durch den Geist erkennen wir, was wir mit Augen nicht erkennen können. Dafür sind die Augen zu unscharf. Dafür ist auch der Kopf und der Verstand zu klein, sondern der Geist ist der Schlüssel und darum sagt Jesus, nehmt hin den Heiligen Geist und dann werdet ihr Jesus sehen allein durch sein Wort. Das ist die Verheißung, die wir haben. Dann seht ihr ihn nicht, weil ihr irgendetwas an Erscheinungen gesehen habt, sondern allein durch sein Wort, weil da alles enthalten ist. Das ist die Verheißung. Jesus tritt in die Mitte, mitten unter uns, mitten in unser Leben hinein, mitten in meine kleine Lebenssituation. Wie macht er das? Durch Wort und Geist. Wir haben sein Wort, er öffnet uns die Schrift und wir verstehen und wir sehen ihn. Dass der Geist nicht dafür da ist, dass wir eine schöne Stimmung haben. Das ist so ein Grund, also ich behaupte das einfach einmal, ein Grundirrtum, dass der Heilige Geist für schöne Stimmungen zuständig wäre. Dass es uns irgendwie innerlich gut geht, dass wir eine tolle Stimmung haben, auch miteinander, dass wir schöne Erfahrungen machen miteinander, dass unser Leben in der Nachfolge Jesu irgendwie einfacher wird, dass wir Zeichen und Wunder erleben. Das ist so ganz allgemein diese Linie, der Heilige Geist macht folgendermaßen. Und dann kommen die ganzen Vorstellungen, die wir da so haben. Das ist das Zeichen und Wunder, dass Sie mich erkennen und dass Sie den Vater erkennen. Und dass wir ihn erkennen allein durch das Wort, das uns gesagt ist und das wir sogar nachlesen können. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir Jesus haben im Heiligen Geist, dann haben wir alles. Wenn wir Jesus nicht haben, wenn wir ohne den Heiligen Geist sind, dann haben wir ihn nicht. Und Sie merken, ohne Heiligen Geist geht es nicht. Das ist kein Randthema, mit dem sich nur ein paar super Fromme beschäftigen, sondern das ist ein Grundthema, das uns alle sehr, sehr betrifft. Vielleicht haben Sie jetzt den Eindruck, das muss irgendwas dann doch wenigstens Schönes sein, wenn man Jesus so erkennen darf. Wir bezeugen das ja manchmal, wir reden davon, wo uns Jesus aufgegangen ist, wo wir etwas entdeckt haben, etwas gesehen haben. Und wir reden natürlich von dem, was so beeindruckend war, was so herrlich gewesen ist, so dass man es auch gerne weiter sagen möchte. Ich sprach mit einem, der sagt, ich kann nicht mehr schlafen. Ja, kenne ich eine ganze Reihe, die das sagen, ich kann nicht mehr schlafen. Ich wache nachts immer wieder auf, dann liege ich wach, schlafe vielleicht kurz wieder ein, dann bin ich wieder wach. Erst kriege ich Herzrasen, dann kriege ich Panik, weil ich Herzrasen kriege. Weiß nicht, woher das kommt. Da würde ich sagen, solange du Herzrasen kriegst, solange das Herz noch rasen kann, ist alles gut. Ich gucke mal keine Ärzte jetzt an. Wenn dein Herz nicht mehr rasen kann, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber dieses Gefühl, das kennen manche. Nämlich das Herz fängt an mitten in der Nacht und man liegt da und weiß nicht, was passiert da eigentlich mit mir? Dieses Unklare, dieses Sonderbare. Und da beschrieb er, was da alles so war. Und ich frage natürlich meine ganze Reihe an Fragen ab. Gibt es irgendwelche Probleme? Gibt es irgendwelche Sorgen? Hast du Probleme in der Familie, mit den Kindern, mit der Gesundheit, mit deinem Glauben? Gibt es Krisen in deinem Leben? Ist da irgendwas? Und auf jede Frage, die mir so einfiel, sagt er, da ist nichts. Eigentlich muss ich sagen, es geht mir nur gut. Es geht mir nur gut. Es ging mir noch nie besser. Wenn das mit diesen schlaflosen Nächten nicht wäre, dann würde es mir noch besser gehen. Ich muss sagen, ich habe da auch lange selber gebraucht, weil wir immer davon ausgehen, wenn einer irgendwie schlaflose Nächte hat, dann muss das damit zusammenhängen, da sind Probleme. da sind irgendwelche Lasten, da ist irgendetwas Dunkles in seinem Leben. Sonst könnte er doch schlafen wie ein Baby, müsste doch gehen. Dass es aber auch umgekehrt sein könnte, dass man nicht nur schlaflose Nächte hat, weil es einem so dreckig geht oder weil da irgendwelche Sorgen einen plagen, sondern dass man nachts nicht mehr schlafen kann, aus lauter Begeisterung von dem, was man alles erlebt, nicht nur punktuell, gelegentlich mal alle 7 Jahre eine Erfahrung macht, sondern so hineingeführt wird in dieses Wort, in dieses Zeugnis, in diese Schrift und immer mehr davon erfasst wird und eigentlich sagen möchte, Herr, es ist jetzt genug. Mehr kann ich gar nicht ertragen. Das geht mir schon über die Bettdecke in der Nacht. Und dann wache ich auf und dann rotiert es in meinem Kopf, weil es zu viel auf einmal ist, weil es zu groß ist, weil es zu herrlich ist. Eine Begeisterung für Jesus, eine Begeisterung für das Wort, eine Begeisterung für grundlegende, tiefe, neue, ungeahnte Erkenntnisse aus der Schrift. Warum? Weil da plötzlich erleuchtete Augen sind, die etwas erkannt haben. Und die gar nicht mehr aufhören können, etwas zu erkennen. Und da dachte ich zum ersten Mal auch selber, das ist wirklich beeindruckend. Wenn einer so erfasst wird, wenn das Wort Gottes so lebendig wird in einem Leben, wenn das Wort eine Macht bekommt und wenn es einen Menschen so umtreibt, also nicht nur im sprichwörtlichen Sinne, sondern wenn einer anfängt und sagt, ich kann nicht, nachts nicht mehr schlafen, weil das gigantisch ist. Und weil das, was ich am Abend noch gelesen habe, mitten in der Nacht plötzlich vor mir steht. Und der erste Gedanke ist, das muss eine Panikattacke sein. Ja, und dann wird man zum Arzt gehen und sich ein Beruhigungsmittel verschreiben lassen. Dass es was ganz anderes sein könnte, das ging mir dann auch erst auf, nämlich eine Stelle, die wir alle kennen, 1. Samuel 3. Da geschieht nämlich genau das, vermute ich. Da geht es um den kleinen Samuel, der im Hause bei Eli im Heiligtum lebt und wohnt. Da heißt es von Vers 3 an, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das war damals noch die Stiftshütte, der Vorläufer vom Tempel in Jerusalem. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli, also zum Priester, und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und dann kommt eine sehr, sehr schöne Formulierung. Da heißt es nämlich, denn Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart, noch nicht aufgeschlossen. Aber es rumorte in ihm. Allein die Anwesenheit in diesem Heiligtum rumort. Da ist das Heiligtum, das Allerheiligste, der Vorhang, der noch verschlossen ist. Und es rumort schon, es ist noch nicht geöffnet, noch nicht aufgeschlossen. Psalm 84, haben Sie vielleicht im Ohr? Das muss eigentlich was mitgehen, wo es heißt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Eigentlich müsste es heißen, ich würde lieber die Tür hüten in der Hütte meines Hauses, als wohnen in der gottlosen Paläste. Das ist der Wechsel, das ist der Tausch. Durch dieses Gespräch um Schlaflosigkeit ist mir das zum ersten Mal aufgegangen, was 1. Samuel 3 so schlicht und einfach beschreibt. Es macht unruhig. Es treibt uns um, dieses Wort Gottes. Ähnlich Hiob 33, da würden wir gar nicht nachschlagen. Hiob 33, in einer Rede von diesen sonderbaren Freunden, da heißt es nämlich, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Die zweite sparen wir uns heute Morgen, da geht es um Krankheiten, um Plagen, aber die erste, die ist uns wichtig. Auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man's nicht, heißt es da in Vers 14, Hiob 33, Vers 14. Nur beachtet man's nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie. Wir können auch sagen, er macht sie unruhig. Keine Panik. Unruhig. Da ist was los im Inneren. Irgendetwas läuft da, irgendetwas passiert da. Es geht nicht, dass Sie das jetzt denken, nicht um Traumdeutungen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Träume jetzt anfangen zu analysieren, ob Gott da irgendwas gesagt haben könnte im Traum. Das erlebe ich manchmal, dass mir jemand seine Träume erzählt und denkt, ich müsste es genau sagen können, was sich dahinter verbirgt. Manches sieht man ja auch, aber darum geht es nicht. Sondern diese Unruhe, ich würde sagen, diese heilige Unruhe, die da plötzlich ist, und zwar mitten in der Nacht, schreckt er sie auf und macht sie unruhig. Darum geht es, dass wir mitten in der Nacht geweckt werden, weil sein Geist uns treibt. Nicht nur, während wir tagsüber brav in der Bibel lesen, unsere Gebetslisten durcharbeiten, sondern wenn sozusagen unser Gehirn endlich mal abgeschaltet ist und nicht mehr stören kann, nicht mit dem Herzen und dem Geist in die Quere kommen kann, da wird er plötzlich noch einmal lebendig. Mitten in der Nacht ist er da. Und die Nacht ist die beste Zeit für solche Begegnungen. Dass wir ihm so begegnen, weil sein Geist uns treibt. Und wir nicht jedes Mal neu sagen müssten, was für ein Mist, dass ich wieder nicht schlafen kann. Sondern wie gut ist das? Probieren Sie es mal. Wie gut ist es, einfach mal zu sagen, Herr, könnte es sein, dass du mich geweckt hast? Dann will ich hören. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Vielleicht freuen Sie sich auf die nächste schlaflose Nacht. Was da alles passieren könnte. Durch sein Wort und durch seinen Geist, der in ihnen zu einer treibenden Kraft ist. Ich kann Ihnen noch ein Wort sagen. Wenn Sie zwei oder drei Zeugen brauchen dafür, kriegen Sie die auch. Jesaja 50 von Vers 4 an. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Hünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Hünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Da will manche schon sagen, nach 9 ist es okay, am Morgen. Vielleicht aber auch um 4 am Morgen. Aber er weckt mir das Ohr. Und wenn Gott das Wort Gottes in unserem Leben lebendig wird, wenn es uns erreicht, wenn der Geist uns treibt, dann kann es tatsächlich sein, dass wir nicht mehr schlafen wie ein Baby, sondern dass wir richtig unruhige Nächte haben. Bei Samuel beginnt ein grandioser Lebenslauf, der kaum zu vergleichen ist mit irgendeinem anderen Leben. Und wenn nur ein wenig von dem in unserem Leben geschehen würde, könnte, sollte, dann würde ich sagen, riskieren Sie mal eine schlaflose Nacht nach der anderen und beobachten Sie mal, wie er mit Ihnen spricht und was da alles entstehen kann in der Stille, in der Dunkelheit, in der Nacht, dass Jesus mitten hineintritt in unser Leben, dass Jesus uns ruft, dass er uns anspricht, dass er mit Ihnen und mir etwas Neues anfängt in dieser Verschlossenheit, in diesem verschlossenen Raum. Da steht Jesus plötzlich mitten in diesem Raum unseres Lebens. Wenn Sie jetzt innerlich zusammenzucken und denken, das klingt jetzt aber anstrengend, das klingt nach ein wenig Mühe, Da muss ich Ihnen sagen, ja, selbstverständlich ist es anstrengend. Was haben Sie denn gedacht? Jesus hat nie etwas anderes gesagt zu seinen Jüngern, als dass es anstrengend werden könnte oder sogar ganz bestimmt anstrengend werden würde. Also nicht zu denen, die sowieso schon am Boden lagen. Mit denen geht er anders um. Aber grundsätzlich gilt das ja für seine Gemeinde. Das kann richtig anstrengend werden. Oder anders gesagt, das kann auch richtig aufregend werden. Jetzt sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. War sein Leben langweilig, ohne irgendwelche Ecken und Kanten? War das so ein frommes Dahinleben, immer so seicht über dem Boden, immer mit einem Lächeln im Gesicht, als könnte gar nichts passieren? Ganz anders. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das kann richtig anstrengend werden. Darum ist es gut, wenn man das nicht allein macht. Die meisten von uns sind nicht allein, sondern zu zweit. Grundregel Jesu, immer zwei und zwei. Immer zu zweit, heißt es auf gut Deutsch. Manchmal auch mit vielen anderen zusammen. Aber das zu sehen, nun haucht er sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Was passiert? Ist mal gar nichts. Jedenfalls nichts Erkennbares, nicht bei Johannes 20. Er haucht sie an, nehmt hin den Heiligen Geist. Keine Bewegung, keine Rührung. Aber 50 Tage später wiederholt sich das noch einmal, wenn auch zugleich ganz anders. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und jetzt haucht er noch einmal seine Jünger an, all die, die da versammelt sind. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und plötzlich kommt da etwas hinein, da kommt ein Leben in die Bude, wenn man es ganz platt sagen darf. Da kommt Bewegung hinein. Das ist das, was gemeint ist, wenn der Heilige Geist hineinkommt in unser Leben. Und wenn es die Jünger Jesu damals, diese 11 und die paar anderen, die dabei waren, so erreicht, so erwischt und das Wort Gottes in ihnen lebendig wird, dann ist das Evangelium von da an nicht mehr aufzuhalten. Von da an geht das Wort Gottes rund um die Welt und hört nicht mehr auf, bis es sein Ziel erreicht hat. Da fehlt noch etwas, das mit der Sünde. Das ist so komplex, das schiebe ich irgendwann nach. Nicht mehr heute Vormittag. Aber das zu sehen, dass wir berufen sind, nicht still und freundlich nur in unseren Sitzen, in unseren Sofas und Sesseln zu sitzen, sondern dass der Geist uns so lebendig machen kann, und wir gefragt sind, hören wir ihn? Hören wir sein Reden? Sind wir schon erfasst worden von diesem Geist, von dieser Macht, von dieser treibenden Kraft? Ich könnte auch sagen, von dieser Liebe, von dieser Freundlichkeit, von diesem Heil, von diesem Frieden, von dieser Herrlichkeit. Wir könnten so vieles noch da anfügen. Das alles gehört damit hinein. Sind Sie dabei? Sind Sie dabei? Oder bleibt für Sie der Heilige Geist ein theologisches Fremdwort, ein Fremdkörper, ein Reizthema, ein Streitthema? Oder können Sie sagen, das treibt mich um, das bewegt mich Tag und Nacht? Und ich kann nicht aufhören, auf ihn zu hören, auf ihn zu achten und mich an ihm zu freuen und sein Wort in einer lebendigen Weise in dieser kaputten Welt zu bezeugen. Sind wir dabei? Darum geht's. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so an diesem Morgen hier sein dürfen und wissen, dass wir nicht nur dein Wort lesen und hören, dass wir es uns nicht nur gegenseitig sagen, sondern dass vor allem du uns das Verständnis, das Verstehen deines Wortes geöffnet hast oder noch öffnen wirst. Dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir deinen Namen anrufen dürfen und dass wir erleben dürfen, wie du hineintrittst mitten in unser müdes und manchmal so langweiliges Leben und dass du Bewegung hineinbringst, dass du Leben hineinbringst. Nicht nur irdisches Leben, sondern noch viel mehr von der Ewigkeit, die in unserem Leben lebendig werden darf. Und wir wollen dich von ganzem Herzen bitten, dass wir nicht mit dem Status zufrieden sind, an dem wir schon sind, sondern dass wir immer wieder uns mitreißen lassen, mitnehmen, umtreiben lassen von dem, was wir in deinem Wort lesen und hören. Wir wollen gerne uns das Ohr öffnen lassen. Wir wollen dich bitten, dass wir die Geheimnisse deines Wortes und deiner Person und deiner Gestalt immer mehr verstehen. Öffne uns die Augen, dass wir sehen. Öffne uns die Augen und das Verständnis und das Herz für deine ganze Wirklichkeit. Und wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dieses Pfingstfest, für dieses besondere Ereignis, dass du mit deinem Geist über uns kommst und dass du alles neu machst. Und dann wollen wir dir die Ehre geben, dich anbeten von ganzem Herzen, dich groß machen, von dir reden, dich bezeugen und dir herzlich danken, dass du der lebendige Herr bist, mitten um uns, in uns, unter uns und alles von dir bestimmt sein darf. Und in deinem Namen beten wir auch gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.